Ich darf euch alle herzlich grüßen heute Morgen hier und kurz mit uns beten. Herr, für dich, für den König, für den Herrn sind wir heute Morgen zusammengekommen, um dein Wort zu hören, das du uns heute mitteilen willst. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der heute hier ist, weil er es uns zugesagt hat. Dich beten wir an. Rede zu uns, öffne unsere Herzen, damit wir hören, was du zu sagen hast. Und bereite du den Boden unserer Herzen vor. Wir danken dir. Amen. Ich war heute Morgen nicht in die, oder für heute Morgen nicht in die Auswahl der Lieder eingebunden, aber manchmal fügt der Heilige Geist es ja wirklich so, dass das so richtig gut passt. Heute ist so ein Morgen. Wir haben das eben gesungen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg und das passt heute Morgen wie die Faust aufs Auge, könnte man sagen. Ihr werdet hoffentlich im Verlauf der Predigt bemerken, warum. Ich bin sehr dankbar, dass wir das Lied gesungen haben. Ja, es läuft die Sommerpredigtreihe, macht ja ihrer Bezeichnung alle Ehre jetzt in diesen Temperaturen über den Hebräerbrief. Das große Oberthema, das wir haben, heißt, werdet nicht müde. Heute die dritte Predigt über den Hebräerbrief. Jesus, unser hoher Priester. Und ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte erzählen, die dieses Wort und das Lied zusammenbindet. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Es ist die Geschichte einer alten Dame, die ich über 2 Jahre im Altenheim jeden Freitagnachmittag besuchte. Wir haben zusammen Bibel gelesen, wir haben Glaubenslieder gesungen, wir haben gebetet, wir haben uns ausgetauscht. Und einige Wochen vor ihrem Tod sagte sie zu mir, ganz unvermittelt, ich hoffe, dass es reicht. Ich hoffe, dass es reicht. Das hat mich verblüfft, erstaunt und auch sprachlos gemacht. Vor mir war eine aufrechte, sorgfältige Christin, die das am Ende ihres Lebens sagt, ich hoffe, es reicht. Und der heutige Text und das heutige Lied, das erinnert mich an diese Begebenheit. Und den Text hätte ich mit ihr lesen sollen, den Text hätte sie kennen sollen, denn das hätte sie getröstet. Wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, mit dem Wort Gottes, dann ist es tatsächlich das Licht auf unserem Weg. Und dann wäre das Licht auch in diese scheinbare Dunkelheit gefallen. Ich glaube nicht, dass sie in diesem Bewusstsein dann auch heimgegangen ist. Aber immerhin, es ist schon erstaunlich, wenn eine gläubige Frau am Ende eines langen, langen Lebens sagt, ich hoffe, dass es reicht. Es hätte sie getröstet, wenn sie das gelesen hätte, gewusst hätte, was wir heute anschauen. Wir stehen also im Hebräerbrief. Wir wissen, er richtet sich an jüdische Christen. Er zeigt das Alte Testament mit seinen vielen Riten und Opfern. Und er zeigt uns vor allen Dingen, dass es lediglich ein Schattenbild dessen ist, was durch das Kommen unseres Herrn, des Messias im Neuen Testament Wirklichkeit geworden ist. So ganz eindrücklich stellt dieser Brief, der auf viele, auch auf mich, eigentlich so ein bisschen spröde wirkt. Man weiß nicht so genau, was mache ich damit. Aber auf eine wunderbare Art und Weise stellt er die Einzigartigkeit, die Größe und die Herrlichkeit der Person unseres Herrn Jesus Christus und seines Dienstes dar. Und bisher haben wir die Person Jesu betrachtet in den ersten 3 Kapiteln. Seine Person, die größer ist als die Propheten, größer ist als die Engel, größer ist als jeder geborene Mensch und auch größer als Mose. Wir haben gesehen, dass er gekrönt und verherrlicht wurde durch sein Todesleiden. Wir wissen, dass er jetzt zur Rechten des Vaters auf dem Thron sitzt, in Ruhe, in der Sitzposition. Warum? Weil das Erlösungswerk vollendet ist. Es gibt nichts mehr hinzuzutun zu dem Erlösungswerk. Wir haben die 4 Segnungen betrachtet aus dem 2. Kapitel, die für alle gelten, die Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen. Satan ist besiegt, der Tod ist besiegt, die Todesfurcht ist besiegt und das Sündenproblem ist erledigt. Unsere Schuld trennt uns nicht mehr von Gott. Und das alles verdanken wir der Person Jesu Christi. Daneben wissen wir auch, dass im Hebräerbrief neben diesen wunderbaren Wahrheiten auch 5 Ermahnungen, Aufforderungen oder Ermutigungen stehen. 2 davon haben wir in den ersten 3 Kapiteln betrachtet. Die erste war: Passt auf, dass ihr nicht an der Rettungsbotschaft vorbeitreibt. Die zweite war: Achtet darauf, dass niemand von euch zurückbleibt. Ermahnt und ermutigt einander auf dem Weg. Heute betrachten wir eine weitere Aufforderung, die in einer etwas anderen Tonlage geschrieben ist vom Schreiber des Hebräerbriefes. Sie ist nicht so ernst, nicht so ermahnend, sondern sie ist eher ermutigend, lockend. Lasst uns hinzutreten, schreibt er. Kommt. Und diese Aufforderung zu kommen und vor allem zu wem, wohin und warum und womit, das wollen wir heute anschauen. Und der Hebräerbrief ist ja wie so eine Perlenkette. Eine Perle nach der anderen ist auf dieser Kette im Hebräerbrief. Eine wunderbare Wahrheit nach der anderen über unseren Herrn und Heiland. Und manchmal sitzt dazwischen eine besonders schöne, große Perle oder es ist irgendein Edelstein dazwischen gelegt. Und so eine große Perle, so einen Edelstein haben wir heute zum Thema, nämlich Jesus, unser hoher Priester. Eine besonders schöne und tiefe Wahrheit, die uns so sehr tröstend ist. Ich lese aus dem Hebräerbrief die Verse, die wir anschauen wollen, aus dem 4. Kapitel ab Vers 14 bis zum 5. Kapitel Vers 10. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Nehme die Brille ab, dann sehe ich besser. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott genannt, hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Der Schwerpunkt unserer Betrachtung heute bleibt bei Jesus, aber er verlagert sich jetzt ein klein wenig. Wir gehen von der Person zum Dienst, soweit das überhaupt trennbar ist. Vom irdischen Dienst des Herrn zum himmlischen Dienst des Herrn. Der irdische Dienst Jesu, das Erlösungswerk, ist abgeschlossen, beendet, vollkommen, und es gibt nichts mehr, was hinzugetan werden kann oder muss. Der himmlische Dienst, der mit der Himmelfahrt begonnen hat, und der bis heute, jetzt und hier andauert und andauern wird, bis er wiederkommt. Das ist das, was wir heute anschauen wollen, den Dienst unseres Herrn im Himmel am Thron Gottes. Wir lassen die Person Jesu nicht aus den Augen, das geht gar nicht, aber wir sehen mehr auf den Dienst und das wird der Fokus sein, auf den wir heute schauen. Es geht also um den derzeitigen Dienst als hoher Priester am Himmel, im Himmel am Thron Gottes. Und das ganze Thema entfaltet der Schreiber des Hebräerbriefes über mehrere Kapitel hier von 4 bis zum Kapitel 8 im ersten Vers. Und da zieht er einen Schlussstrich unter diese ganze Sache mit dem Vers: Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester. Und das ist das Ergebnis und die Summe, die wir uns jetzt schon merken wollen, egal was wir unterwegs lernen über die Priesterschaft Jesu. Wir haben einen hohen Priester, der uns ans Ziel bringen wird, weil er sich am Thron Gottes beständig für uns verwendet. Und dieses Wissen und diese Wahrheit und dieses Wort Gottes, das ist das, was wir brauchen, wenn wir in so Situationen geraten, wie die, von der ich eben berichtet habe. Wenn sie das gewusst hätte, wenn sie das hätte abrufen können, wenn das in ihrem Leben fest verankert gewesen wäre, dann hätte sie eine Antwort gewusst auf die Frage: Ich hoffe, es reicht. Deshalb ist es so wichtig, das, was wir gesungen haben am Anfang: Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort, das heißt, du musst es auch lesen, du musst es aufnehmen, du musst es studieren, du musst darin zu Hause sein. Dann ist es ein Licht auf deinem Weg, so wie diese Verse. Denn es ist ja so, jeder von uns, jeder Gläubige hat am Anfang seines Weges im Glauben freudig, beglückend und voller Elan begonnen. Und dann kommt der Weg durch das Leben bis ans Ziel. Und da braucht jeder von uns Beistand, Hilfe und Fürsprache. Wir sind, denke ich, nicht der Meinung, dass irgendjemand am Ziel, von uns am Ziel ankommen würde, wenn es nur an uns läge, dass wir unterwegs sind. Dafür sind wir viel zu sehr angefochten, viel zu sehr hin und her gerissen, weil Satan einfach auch nicht aufgibt. Ich möchte also zwei Punkte betrachten mit euch. Der erste Punkt heißt das menschliche und das göttliche Hohepriestertum, damit wir auch mal sehen, was da gegenübergestellt ist in der Schrift. Und der zweite Punkt ist der Dienst Jesu als hoher Priester im Himmel am Thron Gottes. Das erste sagt uns, warum Jesus hoher Priester ist, und das zweite sagt uns etwas darüber, was er denn da tut. Punkt 1 also, das menschliche und das menschliche Hohepriestertum. Das war ja etwas, was die Hebräer aus eigener Erleben kannten. Es war ihnen ja nicht fremd. Sie wussten, hoher Priester, der hat die und die Aufgaben. Sie wussten etwas über den Dienst, der ist ja ausführlich bei Mose beschrieben. Sie wussten, dass er nur ein einziges Mal im Jahr in dieses Allerheiligste gehen durfte. Er alleine, sonst niemand, und nur einmal im Jahr durfte er in die Gegenwart Gottes treten, da im Dunkel, um das Blut des Opfers am Versöhnungstag auf den Sühnedeckel, auf die Abdeckung der Bundeslade zu sprengen. Und dabei trug er, und das ist schon so ein schöner Aspekt, er trug auf seinen Schultern, auf dem priesterlichen Gewand, 6 und nochmal 6, 12 Edelsteine. Und jeder dieser Edelsteine stellte einen der Stämme Israel dar. Er trug also, wenn er in das Allerheiligste ging, die 12 Stämme Israels auf seinen Schultern vor den Thron Gottes auf dem Sühnedeckel, auf der Bundeslade. Das ist so ein schöner Blick auf das, was Jesus jetzt für uns tut, aber dazu später. Um in diesen Dienst zu kommen, musste er 3 Kriterien erfüllen. Erstes Kriterium: Der hohe Priester musste von Menschen genommen sein. Kapitel 5, Vers 1, denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Er musste Mensch sein. Warum ist das wichtig? Weil er dann Nachsicht üben konnte mit den Unwissenden und Irrenden, mit dem ganzen Volk, das um ihn herum war. Weil er selbst, obwohl hoher Priester, auch unwissend und irrend ist, dieser Menschen hoher Priester. Und nur wer seiner eigenen Schwachheit bewusst ist und sie auch zugeben kann, der kann auch mit der Schwachheit seiner Mitmenschen, seiner Mitgeschwister, die mit ihm unterwegs sind, angemessen umgehen. Dabei muss man nicht jede Schwachheit und jede Sünde selbst erleben, um Nachsicht zu üben. Aber das gelingt am besten, indem man sich seiner eigenen Schwachheiten und Stürze bewusst ist. Und nichts ist unglaubwürdiger als ein Christ, der so eine Aura von Perfektion vor sich herträgt, der sich nie und nirgends entschuldigen muss und von sich behauptet, eigentlich immer alles richtig zu machen. Also er musste ein Mensch sein, der mit der Verständnis hat für die Schwachheiten und Sünde der Menschen, die er da im Allerheiligsten vertritt. Und weil das so ist, weil er ein Mensch sein musste, musste er zweitens den Dienst für die Menschen, aber auch für sich selbst tun, denn er war ja nicht besser als die anderen. Auch für sich selbst musste er zunächst Opfer darbringen, damit er überhaupt in diesen Dienst tun konnte. Das steht in Kapitel 5, Vers 3. Um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Denn er war ja genauso ein sündiger Mensch wie die anderen auch. Und es ist wunderbar, wie das Wort Gottes das einfach selbst fortlaufend erklärt. Er hat ja diese Scharnierfunktion, er war ja das Bindeglied zwischen Volk und zwischen dem Höchsten. Er war ja der in das Allerheiligste durfte und dann mit Gott diesen Dienst tun konnte. Er musste Gaben und Opfer darbringen. Die Gaben, das sind die freiwilligen Sachen zum Lob Gottes und das Opfer zur Bedeckung der Sünden. Und weil er selbst eben auch unwissend und irrend ist, muss er zunächst immer für sich selbst auch ein Opfer darbringen. Und dann konnte er das Opfer für die Menschen, für sein Volk darbringen, indem er es auf den Schultern mit dem Blut in das Allerheiligste trug. Und die dritte Qualifikation, die Schrift uns hier berichtet, steht in Vers 4. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Also man konnte in Israel keine Bewerbung für den Job eines hohen Priesters abgeben. Der Job war weg, ein für alle Mal. Denn nur Aaron und seine Nachkommen, also die aaronitische Familie, durfte den hohen Priester stellen, nicht irgendjemand anders. Und der einzige tatsächliche Qualifikationsnachweis, Menschen waren ja alle, Sünder waren auch alle, aber dann kommt das große Ausschlusskriterium, sie mussten Angehörige der Familie Aaron sein. Das hat Gott so festgelegt, 2. Mose 28 und 29. Es musste eine Familie aus dem Stamm Levi sein und Gottes Auswahl hat beschlossen, dass es die Familie Aarons sein wird. Übrigens ganz interessant, an der Stelle macht man sich manchmal gar keine Gedanken drüber. Jesus hätte nie in seinem Erdenleben hoher Priester werden können. Er gehörte nämlich nicht zu dem Stamm Levi und schon gar nicht zu der Familie Aarons. Jesus durfte nie in das Heiligtum und auch nie in das Allerheiligste. Sein Wirken, wenn wir davon lesen im Tempel, beschränkt sich immer auf die Säulenvorhallen, auf die Vorhöfe, aber nicht auf das Heiligtum. Da durfte er gar nicht rein, weil er nicht zu diesem Stamm gehörte. Und jetzt vergleichen wir mal diese menschlichen Kriterien für das hohe Priestertum mit der Priesterschaft Jesu. Und wir vergleichen jetzt mal diese drei Kriterien Und auch das legt die Bibel wieder aus der Schrift heraus auf. Er war ein Mensch, Hebräer 2, Vers 17. Wenn ihr eine Bibel habt, müsst ihr jetzt ein bisschen mit mir blättern, aber manchmal ist es einfach wichtig, die Dinge zu lesen, damit man sie auch behält. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Er musste ihnen in jeder Hinsicht ähnlich werden. Er musste auch Mensch werden. Zweites Kriterium, er hatte Verständnis für die Schwachheiten seiner Kinder. 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitgefühl haben könnte mit ihnen, mit ihren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und drittes Kriterium, das war die Berufung. Er wurde berufen, von Gott bestimmt, Kapitel 5, 5 und 6, so auch der Christus, sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Er war Mensch, er hatte Verständnis für die Schwachheiten seiner Kinder und er wurde berufen in dieses Amt. Das waren die Erfüllung der drei Kriterien, wie bei einem menschlichen hohen Priestertum. Aber zusätzlich zu diesen drei Dingen, zu dem, was wir jetzt gesehen haben, wird die Priesterschaft Jesu noch mehr, noch intensiver beschrieben. Das hohe Priestertum Jesu wird beschrieben als ewig. Hebräer 6, Vers 20 steht das. Nach diesem ist kein anderer hoher Priester mehr erforderlich. Er ist ein Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedek. Das heißt, da kommt nichts mehr hinterher. Er war sündlos. 7, Vers 26. Er muss keine Opfer bringen für sich selbst. Er ist erhöht, Hebräer 8, Vers 1, an den jetzigen Dienstort, wenn wir so wollen, zurückgekehrt. Das hohe Priestertum Jesu ist nicht irdisch, sondern himmlisch. Und er ist ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Das wird in den Kapitel 7 besonders ausführlich beschrieben. Da kommen wir heute nicht mehr zu, sondern erst beim nächsten Mal. Er ist ein Priester nicht nach der Ordnung des Gesetzes, mit all den Vorschriften, die da drin standen, sondern ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedeks war ein hoher Priester, von dem niemand weiß, wo er herkam und wo er hinging. Von ihm wird nichts gesagt, für ihn galten keine besonderen Vorschriften, wie für den menschlichen hohen Priester. Und ein solcher ist unser Herr jetzt auch. Und gerade die letzten Kriterien, das Sündlose, das Ewige, das Erhöhte, das sind Kriterien, die wir eben nicht auf einen menschlichen Hohenpriester anwenden können. Wo tut Jesus jetzt seinen Dienst? Hebräer 8, Vers 1 sagt uns das. Hebräer 8, die Verse 1 bis 5. Die möchte ich vorlesen. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achtet darauf, dass es heißt nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Also auch hier wieder, das irdische Hohepriestertum war eine Vorschattung des himmlischen, des ewigen hohen Priestertums unseres Herrn und Heilandes. Und seine Gaben und sein Opfer, das war sein Leben, sein Leib und sein Blut. Aber wie dürfen wir uns jetzt diesen Dienst vorstellen, den der Herr da im Himmel tut? Wie mag das aussehen? Was sagt uns die Schrift dazu? Das ist ja das einzig entscheidende Kriterium, nicht unsere Fantasie. Und wie wichtig ist dieser Dienst des Hohenpriesters für uns? Die Bibel berichtet uns nichts über besondere Kleidung, die der Hohepriester im Himmel trägt. Sie sagt nichts über Zeremonien, über Waschungen, Opfervorschriften oder irgendwelche anderen Anweisungen, wie das damals beim irdischen Hohenpriestertum war. Und trotzdem gibt sie uns Hinweise zum Dienst Jesu als Hohepriester. Wir wissen, wo er ihn tut, am Thron Gottes, zur Rechten des Vaters. Wir wissen, dass er ewig dauert, ewig nach der Weise des Melchisedek. Aber wie sieht der Dienst ganz praktisch jetzt aus? Deshalb ist mein zweiter Punkt der Dienst Jesu als Hohepriester im Himmel am Thron Gottes. Und um das zu verstehen, um davon einen Eindruck zu bekommen, wie dieser Dienst verlaufen könnte, ich war ja auch nicht dabei, ich kann ja auch nur das sagen, was in der Schrift steht, und das ist auch gut so. Um das zu verstehen, verlassen wir jetzt mal ganz kurz den Hebräerbrief und schauen ins Lukasevangelium. Ins Lukasevangelium, ins 22. Kapitel, in die Verse 31 und 32. Und da bekommen wir einen Eindruck, was Jesus da tut, wenn er sich für uns als Hohepriester verwendet. Da steht Folgendes. Es ist also die Situation mit Petrus, der vorher groß getönt hat, ich werde nie und so weiter und so weiter, mein Glaube ist so stark, ich werde dich und so weiter, kennen wir ja alle. Und dann sagt Jesus Folgendes zu ihm. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel für das Verständnis des Hohenpriestertums Jesu. Ich habe für dich gebetet. Der großspurige Petrus, ich verlasse dich nicht, auch wenn alle anderen gehen, ich nicht. Und danach, nach diesem Gebet, wird er ihn schon bald verleugnen. Petrus hat mehr seiner eigenen Glaubenskraft vertraut als der Kraft Gottes, die in ihm wirkte. Ist das nicht auch manchmal unser Problem, dass wir viel mehr auf unsere eigene Kraft vertrauen? Mein Glaube ist so stark, der ist schon 50 Jahre alt und das geht bis ans Ende. Mir kann keiner. Ihr Lieben, das geht manchmal sehr viel schneller, als wir denken, dass wir ganz arg ins Schleudern geraten. Denn Jesus sagt hier, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Der wird hochgeschmissen, der Weizen, und dann fallen die Körner runter und die Spreu fliegt weg. Prüfen, sichten, herausfordern, aus der Reihe der Gläubigen herausbrechen, vom Weg abbringen, sich von Jesus abwenden. Und das ist das, was der Satan heute versucht. Wir sind in Sicherheit, wir sind geborgen in Jesus. Aber glauben wir nicht, dass der Satan immer und immer und immer wieder angreift und uns versucht, zu Fall zu bringen und um dann anzuklagen. Das kennen wir doch mehr oder weniger alle. Und wie schwach sind wir dann oft und wie kraftlos und wie hilflos. Und dann kommt Jesus hier und sagt zu einem solchen Menschen: Ich weiß um deine Situation, Petrus, sogar besser als du selber, und auch viel früher, weil ich alles im Blick habe. Ich weiß, was du gesagt hast. Ich weiß, was auf dich zukommen wird. Ich weiß, was du tun wirst. Und deshalb, weil ich die Pläne des Feindes kenne, habe ich für dich gebetet, lieber Petrus, damit du dabei bleibst. Und das steht ja nicht außer Zweifel. Er gibt mir dann deinen Auftrag, die Brüder zu stärken. Die Fürbitte Jesu, das ist ein wesentliches Element des hohenpriesterlichen Dienstes. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Schwachheit. Jesus hat ja hier Verständnis, will ich mal sagen, oder er versteht, dass da etwas abläuft, was Petrus in Gefahr bringen kann. Und wir sehen auch einen Vers aus dem Kapitel 4, den Vers 15 nochmal. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, Jesus versteht diese Situation, in die wir da geraten können. Was ist jetzt die Schwachheit? Was sollen wir darunter uns vorstellen? Der Urtext verwendet jetzt im Griechischen das Wort Asthenia. Das bedeutet so viel wie Krankheit, Kraftlosigkeit, Gebrechlichkeit. Und das beschreibt die körperlichen Schwachheiten, unsere physischen Grenzen, Müdigkeit, Schmerzen, Überarbeitung, was auch immer, alles, was von außen auf uns zukommt, die Bedrängnisse des Lebens, Katastrophen, Unglücke, Todesfälle, was auch immer, was uns so belastet, das macht uns schwach und kann unseren Glauben ins Schleudern bringen. Und es betrifft auch das, was innen in uns ist, den geistlich-emotionalen Raum. Wir sind anfällig, jeder von uns, für Zweifel, für Angst, für Versuchungen, der eine mehr, der andere weniger. Und wir können in diese geistlichen Kämpfe, können wir in der Regel nicht aus eigener Kraft bewältigen. Und dieser Vers hier in Hebräer 4, der verwendet dieses Wort, da ist Schwachheit eben sowohl die körperliche, die menschliche Begrenztheit, als auch die geistliche Schwachheit, die Anfälligkeit für Versuchungen gemeint. Und der Text besagt, dass Jesus mitfühlen kann in diesen Dingen, weil er als Mensch alle Versuchungen durchlaufen hat, aber im Gegensatz zu uns ohne Sünde blieb. Und das Mitgefühl Jesu, das hier angesprochen wird, das beruht darauf, dass dieser Jesus diese menschliche Realität am eigenen Leib erfahren hat. Er begegnet uns deshalb nicht mit Verurteilung, sondern mit echtem Verständnis, mit Barmherzigkeit, mit Beistand. Und ein kleiner Punkt, er kennt unsere Schwächen, unsere Schwachheiten. Das heißt, ganz persönlich meine, deine Schwachheit. Und so individuell handelt Jesus, weil er deine Schwachheit und meine Schwachheit kennt, kann er auch auf meine und auf deine Schwachheit eingehen und uns ganz persönlich helfen, dahin durchzukommen. Das sehen wir ja an dieser Sache mit Petrus. Ich habe für dich gebetet, nicht allgemein, ich habe für euch gebetet, ich habe für dich, Petrus, weil du in diese Situation geraten wirst, gebetet. Eins muss klar sein, mit Schwachheit ist nicht Sünde gemeint oder Verständnis für die Sünde. Das ist nicht der Fall. Und deshalb habe ich die Schwachheiten auch hier definiert. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10, deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, da wird im Griechischen dasselbe Wort verwendet, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus redet hier nicht von Sünde. Er kann kein Wohlgefallen an Sünde haben, aber an diesen Schwachheiten, die wir jetzt eben definiert haben. Und der Dienst Jesu, der sorgt dafür, dass wir alle, die wir in dieser Situation sind, wiedergeboren sind, aber dennoch mit Schwachheiten behaftet, dafür sorgt er, dass wir unser Ziel im Himmel erreichen. Dass unsere Ankunft im Himmel auch tatsächlich erfolgt. Das geht miteinander. Ein gutes Beispiel ist hier das Volk Israel. Es war aus der Sklaverei in Ägypten befreit, aber es war noch nicht im verheißenen Land angekommen. Stattdessen war es auf dem Weg bedroht von innen und außen. Und wie sehr hat Gott sie immer und immer wieder bewahrt, geleitet, getröstet und vorwärts gebracht. Immer und immer wieder. Wir sind durch die Wiedergeburt aufgebrochen in ein neues Leben mit Jesus. Und wir sind auf dem Weg durch die Lebenswüste in den Himmel. Wir sind auch noch nicht da, wo wir hinwollen. Und die Stürme des Lebens bedrohen uns von außen und die Versuchungen des Satans von innen. Und das in dieser Situation ist das Versprechen des Hebräerbriefes. Wir haben einen hohen Priester, deshalb lasst uns hinzutreten. Das ist die ermutigende Aufforderung des heutigen Abschnitts, ihr Lieben. Und es gibt zwei Stellen, die das beschreiben, wie Jesus und dass Jesus für uns eintritt. Einmal noch eine Stelle aus dem Hebräerbrief, 7, Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt und für sie eintritt. Und für sie eintritt. Das ist das, was der Herr macht für uns. Und eine andere Stelle aus dem Römerbrief, die das genauso eindrücklich bescheinigt uns. Römer 8, Vers 34, da schreibt Paulus: Wer will uns verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Und das ist genau der Punkt im hohen priesterlichen Dienst unseres Herrn. Er tritt für uns ein in diesen Dingen, die wir unterwegs zum Himmel erleben. Damit wir alle, die wir das alte Leben verlassen haben, auch durch das neue Leben am Ziel ankommen und nicht unterwegs straucheln oder aufgeben, weil wir entmutigt oder entkräftet sind. Das ist die Funktion des hohen Priesters im Himmel, seit Jesus aufgefahren ist und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Das ist seine Priesterschaft für uns, die Seinen ans Ziel zu bringen. Und da kommt er ihnen entgegen, da ist er mit ihnen in Kontakt. Denken wir an die Begebenheit mit dem Sturm auf dem See. Da kommt Jesus zu den Jüngern hin, um ihnen die Angst zu nehmen. Er wartet nicht am anderen Ufer, ob sie wohl auch ankommen oder eben nicht. Und das ist die Haltung und der Inhalt auch dessen, was wir als hohes priesterliche Gebet bezeichnen. Johannes 17. Damals betete Jesus für die Jünger und die Gemeinde und jetzt betete er im Himmel für dich und für mich und für seine Gemeinde. Bleibt aber die Frage, zumindest blieb die Frage für mich, was aber ist jetzt mit der Sünde, wenn ich falle, wenn ich stürze, was ist denn dann? Was ist, wenn wir fallen, was wir ja auch immer wieder erleben? Ist es dann vorbei mit dem hohen priesterlichen Dienst, wendet sich Jesus dann angewidert und entrüstet ab? Gerade dann, wenn ich ihn eigentlich am nötigsten bräuchte, ist es vorstellbar, dass er uns dann, wenn wir ihn am nötigsten bräuchten, nicht, dass er da nicht da ist? Und jeder von uns kennt doch das Gefühl, wenn wir gesündigt haben, das ist niederschmetternd. Wir liegen am Boden, wir sind betroffen, enttäuscht, verletzt und von uns selbst entsetzt. Was ist denn dann mit dem Hohenpriestertum? Gilt der Dienst des Hohenpriesters nur im Vorfeld der Sünde? Oder auch im Kampf während der Versuchung? Oder was ist jetzt in dieser Situation? Bei einem menschlichen Hohenpriester und seinem menschlichen Dienst wäre jetzt ein neues Opfer fällig, spätestens am nächsten kommenden Versöhnungstag, wenn das Blut gesprengt wird. Aber der Dienst Jesu, das ist eine andere Seite, eine andere Facette des hohen priesterlichen Dienstes. Der Dienst Jesu besteht jetzt in dieser Situation für uns in der Arbeit des Anwaltes, des Sachwalters, des Fürsprechers und in der Arbeit des Hirten. Wenn der Kläger kommt und zeigt, na bitte, da siehst du es ja, dann tritt er ein und tritt auf. Vor dem Gesetz haben wir die Vergebung durch den Tod am Kreuz und durch das Blut Jesu, keine Frage. Aber auf dem Weg in den Himmel brauchen wir immer wieder, ich will mal sagen, eine etwas andere Vergebung, nämlich diese elterliche, diese väterliche Vergebung. Wie ein Vater sein Kind erzieht und ihm immer wieder vergibt, so brauchen auch wir diese immerwährende Vergebung, die das Opfer am Kreuz nicht direkt berührt. Und dazu, zu dieser Vergebung, verhilft uns unser Fürsprecher und Anwalt und Sachwalter und hoher Priester. Es sagt uns eine Stelle aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, der Vers 1, meine Kinder, schreibt Johannes da, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist unser Hirte und das ist eine wunderbare Funktion, die da mit hineinkommt. Was tut ein Hirte, wenn sich eines seiner Schafe verlaufen hat? Was macht er? Schafe sind dumm, die verlaufen sich, Menschen auch, die verlaufen sich auch. Was macht der Hirte? Jetzt wartet er, bis dieses Tier von alleine wieder zurückfindet? Nein, das macht er nicht. Wenn er das machen würde, hätte er schon einen guten Teil seiner Herde eingebüßt. Nein, er macht das, was jeder echte Hirte tut. Er sucht das vermisste Schaf, er ruft nach ihm. Er leuchtet in die dunklen Ecken, bis er es findet, bis er sein ängstliches Blöken hört. Und wenn er es gefunden hat, zerrt er es herbei und prügelt es erst einmal durch. Nein. Er nimmt es zärtlich auf seine Schultern und trägt es zurück zur Herde und vergibt dem Schaf seinen Irrweg. Das beschreibt diese elterliche Vergebung vom ersten Johannesbrief, die wir immer wieder brauchen, wo er sich für uns beim Vater verwendet. Und deshalb, liebe Geschwister, sind diese Kapitel oder diese Verse da im Hebräerbrief so wichtig und so wichtig, dass wir wissen, dass sie dastehen, wo sie stehen und was sie aussagen, denn das ist Stärkung pur, das ist Lebenselixier. Damit wir in den dunklen Stunden unseres Glaubenslebens auch uns daran erinnern. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Es gibt ein Lied, das so ein wenig thematisiert. Ich lese da mal einen Vers draus vor zum Abschluss. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du vor Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertraue ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. Und jetzt kommt die entscheidende Strophe. Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertraue ich still. Weil du zu meiner Rechten helfend stehst, vertraue ich still. Droht mir der Feind, so schaue ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Ihr Lieben, das ist der Dienst unseres hohen Priesters. Und ich halte ihn diese Beschreibung des hohen priesterlichen Dienstes für eine besonders schöne, dicke Perle in diesen ganzen wunderbaren Perlen, die uns der Hebräerbrief bisher schon gezeigt hat und die er uns, so Gott will und wir leben, auch noch zeigen wird. Lasst uns hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Da ist jemand, der sich für uns verwendet, der für uns betet und der uns sicher ans Ziel bringen wird. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, du sitzt zur Rechten des Vaters. Du kommunizierst mit dem Vater über uns. Du bittest für uns. Du regelst die Dinge für uns. Du bist da. Das ist mit unserem Verstand kaum zu fassen, aber es ermutigt uns, in allem, mit allem zu dir zu kommen, weil du unser Sachwalter bist. Du weißt, was für uns gut ist. Du wirst die Dinge so regeln, wie sie für uns gut sind, auch wenn wir es nicht immer erkennen. Aber wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine unterwegs. Jeden von uns hast du im Blick und für jeden von uns tust du den Dienst als hoher Priester im Himmel am Thron der Gnade. Und dafür sind wir dir zutiefst dankbar. Amen.